Ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge gemeinsam mit Dr. Kurt Mosetter. Wir möchten heute ein bisschen einen Ausflug machen in einen Haupteinwand, den man immer wieder bekommt, wenn es um das Thema Mikronährstoffe bzw. Nahrungsergänzung geht. Der lautet so viel wie: Ich ernähre mich doch schon gesund. Jetzt Kurt, das Thema, ich ernähre mich gesund, das kann man natürlich definieren, wie man möchte. Es gibt ja verschiedenste Abarten der Ernährungsformen, sage ich mal. Vielleicht kannst du da tatsächlich direkt mal ansetzen, aus deiner Praxiserfahrung berichten. Was hast du vielleicht auch alles schon an Abarten erlebt? Und welche findest du jetzt Stand heute, aus deiner Erfahrung, aber auch wissenschaftlich gesprochen, gesundheitlich besonders wertvoll?
Lieber Christian.
Wir haben nur eine Dreiviertelstunde etwa, also keine mehrere Tage.
Genau. Also eine fantastische Frage und ich muss länger ausholen. Ist eigentlich ein Thriller. Es gibt ein neues Buch von Dan Brown, The Secrets of Secrets. Und da gibt es eine Wissenschaftlerin, die heißt Catherine Solomon, die sagt, die Medizin ist gekennzeichnet durch eine Geschichte von Irrtümern und falschen Modellen. Und so kann ich sagen, die Ernährungsvorstellungen in der Wissenschaft ist gekennzeichnet durch falsche und fehlgeleitete Modelle. Mhm. Das heißt, viele Menschen, die denken, dass sie sich gesund ernähren, sind im falschen Film. Jetzt müssen wir erklären, wieso. Es gab eine in der Evolution sinnvolle, vernünftige, intelligente Ernährung. Und aus der Evolution abgeleitet gab es Verteilungen. Es gab ein bisschen Kohlenhydrate, so 10%. Dann gab es viel Fett und Protein und Wurzeln. Es gab viel Ballaststoffe, so bis 100 Gramm am Tag. So weit, so gut. Dann hat man festgestellt, dass die Ernährung zuckerlastig wird. Man hatte vor einige hundert Jahre 5 Gramm Zucker pro Jahr. Also das wäre so ein Sachet, 5 Gramm. 1850 war es schon 1 Pfund pro Jahr. Aber heute sind wir bei 50 Kilo. Und dann Kohlenhydrate zusätzlich. Und dann kommen noch Fruchtzucker dazu. Also in der Evolution vielleicht 1 Gramm. Ein Gramm ein paar Bärchen und jetzt sind wir noch mal bei 50 Gramm.
Und das sind ja Durchschnittswerte, oder? Sehe ich das richtig? Also die Extremer nach oben, die sind ja wahrscheinlich noch viel wahnsinniger.
Verrückter.
Ja.
Und dann gab es Empfehlungen von der Fachgesellschaft für Ernährung oder Fehlernährung. Jetzt war der Zucker auf dem Radar schon in den 70er in den USA. Deshalb gab es ein Buch, Pure, White and Deadly, also konzentriert, weiß und tödlich. Und das hat es gut beschrieben. Und jetzt kam eine fehlgeleitete Forschung. Denn man hat plötzlich einen neuen Feind ausgerufen. Das war Fett. Also Low Fat, Zero Cholesterol. Mhm. Und mit diesen Empfehlungen von der Fachgesellschaft wurde immer mehr Menschen immer kränker. Eine Flut, ein Tsunami an Übergewicht, Adipositas, an Herzinfarkt, an Schlaganfall, an Tumorerkrankungen. Und auch Neuroerkrankungen. Und unter diesen Vorstellungen einer gesunden Ernährung wurde immer mehr Menschen krank, denn sie hatte zu viel des Schlechten und zu wenig des Guten. Denn mit dieser Last an leeren Kohlenhydraten hat es Wertvolle gefehlt. Jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht heißt, es gibt intelligente Menschen in den USA. Harvard Medical School. Professor Walter Willett und ein Konsortium an richtig coole Wissenschaftlern, Ernährungsmedizinern und Epidemiologen. Und die haben die Ernährung wieder vernünftig gestaltet. Mhm. Die sieht so aus. Man hat 50% vom Teller sind Gemüse und Früchte, aber mehr Gemüse als Früchte. Und solche Früchte mit wenig Zucker, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere. Dann hat man ungefähr 26% Protein und vielleicht 24% Kohlenhydrate. Also das wäre die richtige, angemessene. Und dieses Teller hat sich etabliert und die Pyramide hat sich etabliert. Nur ist sie noch nicht durchgedrungen und es braucht noch Aufklärung. Und jetzt wird es noch abenteuerlicher. Deshalb gibt es ganz viel Grund zur Hoffnung. Das weltweit führende Konsortium, die heißt EAT, Lancet Commission, also Lancet ist eine Bibel in der Medizin, die beobachtet von 2010 auf 2017, 2017 auf 2020 bis heute, wie stark die Fehlernährung war mit einer Flut von leeren Kohlenhydraten, die uns krank gemacht hat und zwischen dem Mangel an allen Mineralstoffen, weil die Böden das nicht mehr hergeben. Und die neue Empfehlung sieht so aus. Die Pyramide heißt Upside Down.
Korrekt, ja. Davon habe sogar ich jetzt auch schon gehört. Ja. Wobei ich kurz mal dazu sagen muss, ich bin immer mit meinem Sohn beim Kinderturnen und dort hängt in der Sporthalle noch die klassische Ernährungspyramide der entsprechenden Gesellschaft. Ja. Und die Kinder lernen das tatsächlich auch immer noch so. Ja.
Und die lernen das hier noch, obwohl sich 70 Nationen haben sich zusammengeschlossen, mit Ärzten, Unis und Studenten. Und die verändern das Essen in der Ernährung, das Essen in der Mensa, dann in der Klinik und in der Kindertagesstätte. Wie? Und die neue Teller sehe so aus. Sind nur noch 16-17% langkettige Kohlenhydrate. Es ist mehr Gemüse als fruktosearme Früchte. Und meine Lieblinge setzen sich durch. Linse, Kichererbsen, Hülsenfrüchte mit 240-250% mehr an denen. Und jetzt wissen das diese Länder. Und jetzt wird klar, nur mit so einer Ernährung kann man annähernd einen Bedarf decken. Aber die Kommission sagt auch, die Böden geben es nicht mehr her. Ich habe zu viel Nitrat, zu viel Belastung und zu wenig Wertvolles. Deshalb gibt es eine klare Empfehlung zur Supplementation. Und zu deiner Frage, wo können wir das besonders gut sehen? Wie handle ich das im Alltag? Es gibt jetzt Profisportler. Und Profisportler, die Gute, die gewinnen, die haben nicht mehr diese Pyramide der deutschen und anderer Gesellschaften für und so weiter, sondern die haben die neue Richtlinie. Mhm. Denn wenn ich wirklich gut sein möchte, dann schade mir zu viel Kohlenhydrate. Und Carbloading wird im Amateurbereich noch groß betrieben, aber im Profibereich nicht. Jetzt haben wir Vereine, wo Frauen und Männer, aber auch viele Einzelsportler, sich sehr gut ernähren. Wir haben Kochkurse veranstaltet, damals in Hoffenheim und Leipzig, aber auch bei der Hockeynationalmannschaft. Die ernähren sich gut, die ernähren sich intelligent, ausgewogen und trotzdem haben alle einen Mangel. Und das muss man messen. Ja. Und deshalb sind die sehr gut unterwegs, sehr diszipliniert, mit Kochkurse, mit guter Köche, die das umsetzen und trotzdem ist ein Mangel da. Und deshalb sehe man, dass auch bei einer guten Ernährung, die dann wirklich gut abgedatet ist nach modernen Leitlinien mit Menschenverstand, die trotzdem supplementieren müssen. Und wenn die das tun, wäre sie noch mal schlagartig besser.
Ja.
Und Daten, die mir damals präsentiert haben, ich glaube im ersten Studiengang, waren, dass wir in einer Saison 1000 Verletzungstage weniger hatte als andere Vereine.
Das ist ja völlig unvorstellbar. Also für den Laien ist es völlig unvorstellbar, dass man das über solche Stellschrauben gedreht bekommt. Aber das ist natürlich in diesem Bereich ja auch massiv Geld wert.
Ja.
Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, diese Leute, von denen wir hier sprechen, die sind ja optimalst häufig betreut. Also vielleicht manchmal etwas weniger optimal, als man das annehmen möchte im Hochleistungssport, aber immer noch deutlich besser als jetzt so der Otto-Normalbürger. Wenn wir jetzt rückblickend mal betrachten, wie sich die Leute in den letzten Jahrzehnten ernährt haben, du hast das gerade schon mal skizziert, was waren denn da die schlimmsten Konsequenzen, die daraus erwachsen sind und im Umkehrschluss auch, welcher Mehrbedarf an welchen Nährstoffen ist denn dabei rausgekommen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Thema, wird ja häufig mittlerweile auch mal auf die Agenda gebracht, Silent Inflammation oder niedergradige Entzündungen betrachten, wo liegt da so ein bisschen die Ursache und wohin führt das im Bereich der Mikronährstoffe? Wie könnte man dagegen steuern?
Wenn man die Evolution betrachtet, war der Anteil an Kohlenhydraten sehr, sehr nieder, also zwischen 5-10%. Und dann gab es einen Sprung, einen kleinen Sprung vor 10.000 Jahren, immer noch 10%, und dann einen Sprung nach oben. Mhm. Also ein massiver Anstieg Mit diesem Anstieg haben alle Zivilisationserkrankungen einen Anstieg erfahren. Gleichzeitig war Protein und Fett ist abgefallen und eine ganz starke Reduktion gab es in den Ballaststoffen. Wenn Ballaststoffe fehlen für den Darm, wenn Protein fehlt, wenn Fett fehlt für eine metabolische Flexibilität und wenn ich zu viel habe von Zucker und Kohlenhydraten, dann sind es Brandstifter. Mhm. Brandstifter im Darm. Dann entstehen Schwelbrände, das wäre die stille Entzündung. Und dann wird der Schwelbrand, den man am Anfang nur riecht, den können wir übrigens heute messen, der wird dann zu kleinen Feuer ausarten und irgendwann entsteht ein großes Feuer. Und jetzt gibt es eine spannende Beobachtung. Diese ganze Zivilisationserkrankungen, egal ob das Neuroerkrankungen sind, Alzheimer und Parkinson, oder ob es ein Schlaganfall ist, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Tumorerkrankungen, die waren früher selten, Adipositas, Diabetes dazu, die waren selten. Und jetzt ist mal eines gewiss, wenn ich so einen Unfug höre über genetische Anlage, die Gene haben sich in den letzten Jahren, in den letzten 100 Jahren nicht verändert. Nein. Aber die Umwelt hat sich dramatisch verändert. Und ein Nenner für Sie, das Genom und die Gene und wie der Homo sapiens entstanden ist, mit einem Spargenom, war eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt gibt es eine große Spalt, dass die Umwelt verrückt wird mit Toxinen, mit Belastungen, mit Stress, mit zu wenig Schlaf. Und der Lebensstil und unser Genom, die haben jetzt ein Mismatch, eine Nichtpassung. Und in dem Spalt stürzt man ab und dann wird man krank. Das bedeutet Herzinfarkt, Schlaganfall, Alzheimer, Parkinson, die haben einen gemeinsamen Nenner und das ist eine stille Entzündung mit Brandstiftern im Darm, dann Brandstifter im Stoffwechsel und diese Inflammation des Feuer greift dann je nach familiärer und genetischer Belastung in einen anderen Bereich über. Beim einen führt das Zündeln zu einer Tumorerkrankung. Die Tumorerkrankungen haben sich von 20% von der Bevölkerung auf 30% von der Bevölkerung, aktuelle Daten, jetzt aktuell hat jeder Zweite in Deutschland eine Krebserkrankung. Wahnsinn. Dann war Schlaganfall selten. Selten. Da hat mal der Opa einen Schlaganfall gehabt. Heute ist der Schlaganfall in der Liste von der Mortalität, All-Cause-Mortality Nummer 2. Immer mehr Menschen sterben immer früher an Schlaganfall. Mhm. Und jetzt kommt ein klares Statement, also Alzheimer machen wir noch. Das haben wir beforscht 1990, 1995. Und da waren weniger als 300.000 Leute betroffen in Deutschland. Heute sind es 4 Millionen. Und Alzheimer und Alzheimer-verwandte Erkrankungen nehmen Nummer 3 ein in All-Cause-Mortality. Und damit wird klar, Fehlernährung ist die Todesursache Nummer 1. Und 11 Millionen Menschen. Aber die Todesursache Nummer 2, Schlaganfall, ist auch Fehlernährung. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir vom Schlechten zu viel haben. Und all diese Betroffenen haben einen eklatanten Mangel vom Guten, weil sie vom Guten zu wenig essen. Ja. Und deshalb, dein Satz, Mikronährstoffe sind essentiell. Vitamine, Mineralstoffe, Omega-3-Fettsäuren und vor allen Dingen Proteine, Aminosäuren, das sind die Bausteine des Lebens. Ohne diese Bausteine des Lebens gibt es keine Immunantwort, keine Reparatur, kein intelligentes Gehirn, keine Neurotransmitter, keine Hormone. Deshalb sind sie heute essentiell.
Ohne das funktioniert tatsächlich ja nichts. Ja. Und deswegen ist dieses Thema Protein, das würde ich fast so ein bisschen in diesen Makronährstoffhaushalt mit einsortieren, auch wenn wir von den einzelnen Aminosäuren profitieren können, wenn das entsprechend zerlegt wird. Ich sage mal, Zwischenfazit, dass man sagt, wir haben von dem Schlechten zu viel und vor allem aber auch von dem Guten deutlich zu wenig. Das äußert sich ja insbesondere beim Mikronährstoffhaushalt im Omega-6-Omega-3-Verhältnis. Das ist ja mittlerweile sogar relativ bekannt, aber die Brisanz dessen, die dürfen wir, glaube ich, an der Stelle nochmal ganz kurz aufzeigen. Also ich glaube, diese Riesendiskrepanz aus dem, was wir im Omega-6-Bereich zuführen, zu dem, was wir im Omega-3-Bereich zuführen, die zeigt uns sehr deutlich, da liegt so ein bisschen auch wirklich der Hund begraben, warum im Bereich der Mikronährstoffe das so stark auch diesen Entzündungs Prozess triggert, auch dieser stillen Entzündungen. Ist das auch deine Erfahrung, die du so machen kannst? Resultiert das aus dieser grundsätzlichen Problematik der westlichen Ernährung insbesondere?
Klares Ja. Das ist sozusagen Industriefood und die westliche Ernährung. Und da ist Folgendes passiert. Der Anteil an Fett war früher über Jahrtausende hoch. Und jetzt gibt es gute und schlechte Fette. Also Nummer eins, Zucker aktiviert in der Leber die Produktion von Fetten. Also die schlechten Fette, die kommen vor allen Dingen über die falsche Ernährung. Zucker macht Fett, Zucker macht Entzündung, Zucker jagt den Blutdruck hoch und den Blutzucker verspätet, aber auch die Harnsäure hoch. Und jetzt kommen die schlechten Fette, also das sind Transfettsäuren oder Omega-6-Fettsäuren, also Sonnenblumenöl. Und der Anteil ist dramatisch angestiegen und der Anteil von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat abgenommen. Also einige Menschen denken noch, mit dem Leinöl oder mit Rapsöl könnte sie den Mangel an Omega-3, an ungesättigten Ausgleich. Leider war das eine Illusion.
Absolut.
Absolut. Ja, und die können wir messen. Und meistens ist dieses Leinöl doppelt schlecht, weil es noch ranzig ist und oxidiert ist.
Aber das hält sich hartnäckig. Das muss ich kurz an der Stelle mal einwerfen. Wenn man sich auch mit Beratern in der Branche austauscht, das Thema Leinöl ist immer noch ein Riesenthema und häufig assoziiert mit Fehlinformationen. Ja. Also die denken, da kann man den Omega-3-Spiegel super mit ausgleichen und es hilft total.
Und ich messe es immer und es gelingt nie. So. Jetzt brauchen wir Omega-3 ungesättigte, das wäre Fischöl und Algeöl. Und der Anteil ist viel zu nieder. Und wenn Sie sich das mal vorstellen, wenn ihr euch das vorstellt, dann waren die eigentlich so wie ein Pärchen. Und jetzt hat das Pärchen aber ein 20:1 Ungleichgewicht. Und es macht krank.
Und vielleicht nochmal einfach erklärt, damit wir es alle verstehen, warum ist das so problematisch? Ist das eine Stoffwechselthematik? Blockiert das eine das andere? In welche Richtung geht das? Weil man spricht immer von diesem Missverhältnis, aber ich glaube, es hilft immer zu verstehen, warum ist das ein Problem?
Ungefähr. Also schlechte Fette und Omega-6 und auch Sonnenblumenöl, das sind Brandstifter. Und nicht nur Brandstifter, da weht der Wind gleich noch mit. Das heißt, es gibt ein großes Feuer. Und dieses Feuer im Stoffwechsel, in der Biochemie, macht die Gefäße kaputt, macht die Hirnnervenzelle kaputt, greift die Augen an, greift die Niere an, greift die Muskeln an, verursacht myofasziale Schmerz. Da wäre die Faszien verlieren, die Geschmeidigkeit. Die greifen den Zahnhalteapparat an, die fehlen im Knochen. Die sind für Osteoporose mitverantwortlich. Und jetzt habe ich leider nicht nur den Mangel des Guten, sondern die Schlechter mache die Entzündung. Die Flamme eskaliert und jetzt kommen die Gute gar nicht mehr zum Ziel. Und das ist eben wichtig, das ist so ein Schalter. Und da hilft nur eines, weniger vom Schlechten hin zum Guten und dann besinnt sich der Körper und dann geht er wieder in eine anti-entzündliche Reparatur.
Ja.
Und Omega-3-Fettsäure helfen auf breiter Front und sind geeignet, alle Arten von Zivilisationserkrankungen abzufedern, das Risiko der Erkrankung zu vermeiden, aber auch im Fall, wenn die Erkrankung schon zugeschlagen hat, können wir ganz viel Gutes tun mit einem großen Benefit in einer relativ absehbaren Zeit.
Ja, also das ist, finde ich, wichtig zu wissen. Die sind also, ich fasse mal zusammen, von einem guten Pärchen in der Vergangenheit zu Konkurrenten erwachsen. Ja, und das ist, glaube ich, so das große Problem. Deswegen braucht es von dem einen mehr, von dem anderen dann weniger. Und nur zusammen in diese Richtung funktioniert das. Ich will noch mal ganz kurz zu diesem Ernährungsthema als solchem zurückkehren. Wenn du heute eine Empfehlung aussprechen würdest, erstmal pauschal, wenn das geht, welches wäre denn die Ernährungsform, die du am ehesten präferieren würdest? Gibt es da eine? Also es gibt ja mittlerweile, wie gesagt, ganz viele Tendenzen, ob das jetzt Keto ist oder intermittierendes Fasten, also auch Arten, wie man sich ernährt, in der Rhythmik etc. Gibt es da was, wo du sagst, Erfahrung, gut, auch was dieses Thema Inflammation angeht und vielleicht auch Datenlage, gut?
Ja, klares Ja. Deshalb haben wir abgeleitet aus der ayurvedischen Medizin mit viel Erfahrung, aus der chinesischen Medizin mit viel Erfahrung, aus Weston Price, anthroposophischer Medizin mit viel Erfahrung, und so ein Glykoplan. Es war eigentlich ein Ernährungskonzept. Low Bad Carbs, also schlechte Kohlenhydrate weniger. Good Carbs, also langkettige Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Hirse, ja. Mehr Gemüse als Früchte, fruktosearme Früchte seit dem Jahr 2002 und mehr Protein. Und das wurde eigentlich geadelt durch Harvard. Okay. Und jetzt nochmal geadelt über diese Lancet Eat Commission. Und das heißt weniger vom Schlechten. Also das ist eine klare Empfehlung. Jetzt gibt es aber noch die Geschichte von der Betroffenen. Und jetzt gibt es eben Menschen, die brauchen Fleisch, das können wir messen, und dann dürfen die das gerne haben. Aber es gibt Menschen, wenn die zu viel Fleisch essen, dann kann es sein, dass die Darmbakterien überlastet werden. Und das führt dann dazu, dass Abbauprodukte entstehen, die herzkrank machen oder hirnkrank. Und mehr Versuche zu unterrichten, dass es auf die Kombi angeht. Also wenn man Kohlenhydrate isst, dann zum Beispiel in Uruguay isst man viel Fleisch. Dann hat man gedacht, die kriegen viel Krebs. Aber die haben vor allen Dingen Maniok und Reis und Mehl und Brot und Bier dabei.
Okay.
Also das ist ein Garant für Krankheit, für Krebs und alles. Ja. In Argentinien kombiniert man dann dieses Protein vom Fleisch mit Salat oder Gemüse, dann wirkt es antientzündlich. Also es kommt noch darauf an, nicht was man isst, sondern wie man es zusammen isst und wann man es isst. Und im Sport hat man dann die Möglichkeit, den Darm zu untersuchen. Dann kann man es individualisieren. Sehr viele Menschen können schlecht mit dem Getreidekleber umgehen. Deshalb machen wir eine Episode von glutenfrei. Hellhäutige Menschen vertragen ein zu viel an Fruchtzucker schlecht. Dann haben die einen Fruchtzucker-Overload und die reduzieren den Fruchtzucker. Einige Menschen sollten aufpassen, dass sie nicht zu viele Nachtschattengewächse aufs Mahl haben. Das wäre also Tomatensalat und Aubergine, Kichererbsen, Linse und Erdbeere. Dann wird's, dann gärt's im Darm. Das heißt, wir empfehlen eine Rotation und wir empfehlen antientzündlich mehr Grün, so ein Plan, Grün, Gelb, Rot und weniger Rot. Okay. Aber ein besonderes, am Abend bitte keine entzündlich verarbeiteten Lebensmittel. Auf keinen Fall die Omega-6 und wenig kurzkettige Kohlenhydrate. Und deshalb würde ich den Glykoplan im Sinne einer metabolischen Flexibilität. Verwandt mit Ketogen, aber einfacher. Ketogen heißt sehr, sehr fettreich. Ketogen heißt weniger als 15 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und wenn jemand schwer krank ist, dann können wir das steuern und machen kleine Fenster und Episoden mit Ketogen, dass der Stoffwechsel lernt. Aber wir machen das vorsichtig. Und dann bauen wir sehr gerne auch ein intermittierendes Fasten. In der Nacht herrscht Fettverbrennung. Ökonomie, Reparatur, metabolische Flexibilität. Manchmal kann man das Fenster von der Fettverbrennung ausdehnen, wenn man entweder am Morgen aufs Frühstück verzichtet oder am Abend Dinner-Canceling macht.
Okay.
Aber Vorsicht damit, denn wenn man es zu schnell macht, kann sein, ohne metabolische Flexibilität kann man dann Unterzucker kriegen. Also langsam. Aber ihr seht schon, es gibt Leitlinien zur Empfehlung, aber dann braucht man Coaching, eine Anleitung, gute Ohren, ein gutes Gespür. Und dann kann eben nicht der Arzt oder Therapeut entscheiden, was sie essen, sondern miteinander entfaltet sich eigentlich das genau passende, personalisierte, individuelle, was deine oder ihre Stoffwechselgesundheit prägt.
Ich glaube, das ist Schlüssel für den Erfolg, weil sehr, sehr häufig ist es ja so, dass die Leute auch nicht verzichten wollen. Du hast eben das Beispiel gebracht mit dem Fleisch. Jetzt weiß man ja, dass gerade auch über die Arachidonsäure beispielsweise in rotem Fleisch kann gerade so dieses Entzündungsthema weiter getriggert werden. Die Adhärenz und oder Compliance beim Patienten oder Kunden nimmt ja stark ab, wenn es um das Thema Verzicht geht. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr gut, wenn man einen kooperativen Berater an der Seite hat, der kein absoluter Hardliner ist, bei dem man zwar gemeinsam ein Ziel verfolgt, aber so, dass man sagt, damit kann ich sehr gut leben. Ja, also auch mit einer konkreten und realistischen Zielsetzung dahinter. Ich glaube, wenn Leute krank sind, dann sind die natürlich eher bereit dazu, auch Einschnitte zu machen, weil sie erfahren haben, wozu das führen kann. In der Prävention ist das, glaube ich, meiner Erfahrung nach deutlich schwieriger, da irgendwie Fuß zu fassen und denen einen guten Plan mit an die Hand zu geben.
Da hast du recht. Und mit Verboten funktioniert es weniger als mit kleinen Schritten. Mhm. Und deshalb empfehle ich mal, dass man mal zumindest dieses Entzündliche, also zu viel Fleisch oder entzündliches zu viel Zucker und Kohlenhydrate langsam von 21 Uhr auf 20 Uhr, okay, auf 19 Uhr, auf 18 Uhr, 17 Uhr, 16 Uhr, auf 14 Uhr reduziert. Dann bin ich schon zufrieden. Ja. Und die kleinen Schritte schaffen es auch, dass die Darmbakterien mitkommen. Wenn man zu schnell die Ernährung umstellt, also zu schnell zum Beispiel weg vom Fleisch auf Rohkost, dann versagt es. Wenn man zu schnell umstellt von zu viel Kohlenhydrate auf Ketogen, dann kommt man in den Spalt vom Unterzucker, dann versagt man. Und deshalb braucht es kleine Schritte, vorsichtige Schritte, am besten ein Coaching und immer mit einer Supplementation.
Ja.
Das heißt, wenn ich immer Hunger habe, dann ist es auch ein Hunger nach dem Guten, nach Protein, mhm, oder Hunger nach Nährstoffen. Dann isst man immer mehr und der Körper hätte das gern, aber es ist nichts drin.
Richtig.
Wenn man das gebe, was er braucht, stelle mir fest, wie deine Erfahrung auch, wenn er das Protein kriegt am Abend und wenn er Mikronährstoffe kriegt, habe ich weniger Hunger. Mhm. Und dann bekommt der Körper das, was er braucht und dann fällt es leichter. Das heißt, ohne Supplementation ist die Umstellung schwer. Plötzlich fällt die Umstellung schwer. Und deshalb versuchen wir das so schmackhaft wie möglich,
ja, genau,
so genussvoll wie möglich zu machen, dass dann der Genuss überwiegt und dass man merkt, was einem gut tut. Und da passt auch die Rotation. Wir sagen, probiert mal aus, 6 Wochen glutenfrei. Mhm. Dann probiert mal aus, 6 Wochen so wenig wie möglich verarbeitetes, regional, saisonal besser. Probiert mal aus, 6 Wochen ohne Kuhmilch. Und dann spürt man, was gut tut. Und wenn ich spüre, spüre ich auch, wenn ich es wieder nehme, dass es nicht gut tut.
Genau, das ist ja sehr häufig so. Das ist im Übrigen auch bei der Supplementierung häufig so. Ich kenne das sehr maßgeblich aus dem Bereich Darm. Mhm. Wenn die anfangen, für den Darm irgendwie zu supplementieren, dann merken die erst so eine gewisse Besserung und dann irgendwann setzen die wieder ab. Das ist ein üblicher, ja, Mechanismus, weil sie sagen, oh, jetzt geht es mir besser, dann nehme ich das wieder nicht. Und dann sind die sehr schnell wieder rückfällig und merken dann, oh, ich hätte mich vielleicht besser an die Sachen gehalten, die ich halt vorher gemacht habe, die zu dem geführt haben, dass es einfach besser wird. Ich möchte einen ganz kurzen Ausflug machen in dieses Thema ketogene Ernährung. Ich selber habe das offen gestanden noch nie ausprobiert. Allerdings habe ich schon häufiger mitbekommen, dass Leute genau an diesem Thema verzweifeln, dass sie plötzlich in den Unterzucker kommen. Mhm. Meiner Information zufolge ist das so, dass die wahrscheinlich diese Stoffwechselflexibilität noch nicht haben, dass die ja in diesen Ketosezustand, ja, kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann da beispielsweise so ein Stoff wie die Galaktose, mit der du ja selber auch viel arbeitest, kann das gegebenenfalls helfen, das mal so eine Zeit lang zu unterstützen? Oder gibt es da irgendeine Maßnahme, wo du sagst,
100%ig
ausgezeichnet?
Ja, 100%ig ja,
ja,
ja. Also die Geschichte, die ketogene Ernährung war eigentlich der Normalfall in der Evolution über Jahrtausende. Dann wurde die ketogene Ernährung wiederentdeckt in der Mayo-Klinik 1921 von 2 Kinderärzten, die, mhm, Kinder behandeln haben mit Epilepsie. Und die haben festgestellt, oh, die Kinder haben Benefit mit ketogener Ernährung. Über 50% Ansprechquote, keine Epilepsie mehr. Heute wissen wir, weniger Zucker, weniger Entzündung, weniger Insulin, Insulin ist Öl im Feuer, und metabolische Flexibilität. Das heißt, der Körper lernt, wie in der Evolution, wieder Fett zu verbrennen. Das war Hochkonjunktur. Dann hat sich das ausgebreitet und dann gab es moderne Pharmaka und die ketogene Ernährung ging ein bisschen unter den Tisch. Aber die ketogene, die sehr fettreiche Ernährung, die schafft es, dass ihr Körper Fett verbrennt, dass er die Glykogenspeicher, das sind die ultimative Speicher, spart und er kann dann auch Kohlenhydrate verbrennen. Und jetzt zur Datenlage. Im Nature, auch eine Bibel der Medizin, gab es eine tolle Zusammenfassung 2022, 2023. Ketogene Ernährung hilft bei allen Zivilisationserkrankungen. Signifikant bei Depression, bei Parkinson, bei Alzheimer, bei Krebserkrankungen, bei Angsterkrankungen. Und die Daten sind klar. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Also, wenn der Körper immer Kohlenhydrate hat, Pizza, Pasta, Cola und so weiter, jedes Mal, wenn man isst, steigt das Insulin an. Und dann steigt der Zucker an, dann steigt das Insulin an. Dann sinkt der Zucker und das Insulin ein bisschen. Aber was passiert ist, dass über die Jahre langsam die Baseline vom Insulin ist ein bisschen zu hoch. Messbar mit Proinsulin, mit dem C-Peptid und mit Insulin. Wir können das messen. Also wohl bemerkt, der Zucker ist immer noch normal. Und so hat man bei normalem Zucker und einem relativ zu hohen Insulin immer Unterzucker. Ja. Deshalb futtert man. Deshalb ist man wie in der Sucht und abhängig. Man geht an den Kühlschrank.
Da kommt dieser Heißhunger auch her.
Und es kommt Heißhunger. Ja, und man denkt, was passiert mit mir? Und es hat mit Vernunft nichts zu tun, denn im Unterzucker stirbt man. Und viele Menschen haben das. Wenn die jetzt plötzlich am Abend nichts essen, dann kriegt es in der Nacht Unterzucker, dann schwitzt man, man kriegt Angst, man läuft sogar in Gefahr, ein Herzevent zu entwickeln. Und wenn man das tut, dann gerät der Körper unter Stress. Mhm. Dann sagt das Gehirn, lieber Körper, Leber, wir kriegen keine Energie, wir möchten nicht versterben. Also schaltet die in der Leber auf Zuckersynthese. Mhm. Und jetzt produziert die Leber Zucker im Stress. Ja. Dann schläft man schlecht. Und obwohl man nichts gegessen hat oder das Falsche gegessen hat, wenn man das Fett noch nicht verbrennt, hat man am Morgen einen erhöhten Blutzucker. Und deshalb machen wir es langsam. Mhm. Kleine Schritte. Und Galaktose hilft, diesen Hungerast, so nennt man im Profisport, diese Senke abzufedern. Und da hat zwei große Pharma-Riesen haben im Jahr 2004 eine Studie gemacht, 2011, und haben gezeigt, Galaktose aktiviert die Fettverbrennung. Mhm. Galaktose spart Protein und Galaktose bindet Ammoniak und Galaktose fördert die Flexibilität, die metabolische. Und dann kann man ganz langsam aus der Sucht wieder raus und dann braucht man es vielleicht gar nicht mehr. Deshalb lässt sich jetzt für Kinder, Erwachsene, für Betroffene, lässt sich eigentlich ketogene Ernährung viel leichter umsetzen, ohne dass man den positiven Effekt zerstört. Und unter fettreich brennt der Zucker nicht mehr an. Das wäre vielleicht noch eine Metapher für euch. Wenn man Crème Brûlée isst, sieht es schön aus, so knackig, schmeckt auch gut, kann man durchaus mal machen. Aber die Frage ist, wie viel von diesem karamellisierten wollt ihr in den Augen, in den Ohren, im Gehirn, in der Niere und im Gefäß? Eher keines.
Wirklich keins, ja.
Und in der Evolution gab es kein angebrannter Zucker. Und es gab auch kein angebrannter Zucker an der Antenne von der Zelle. Deshalb konnte die Antenne Viren, Bakterien und alles erkennen. Und der Zucker brennt an, noch lange vor der Diagnose Diabetes Typ 2. Mhm. Der brennt an, noch bevor der Diagnose Adipositas. Der brennt schon an, wenn man schlank und rank aussieht. Aber wenn in der Leber der Stoffwechsel nicht gut läuft.
Gibt es da so einen frühen Marker, den du empfehlen könntest?
Ja, wir lieben ein metabolisches Profil. Und das sind die Leberwerte, die sind uns heilig.
Okay.
Die möchte man gerne im unteren Normbereich. Und viele Menschen, über ein Drittel der Bevölkerung, hat eine nicht-alkoholische oder halt stoffwechselassoziierte, metabolische assoziierte Fettleber. Eine stille Entzündung, also nicht Fett außer, auch kein Fett am Bauch, sondern innen drinnen. Und das ist eine Energieverwertungsstörung, eine Insulinresistenz. Gleichzeitig steigt der Blutdruck und man weiß nicht woher. Und gleichzeitig steigt die Harnsäure, man hat Schmerzen, man weiß auch nicht woher. Und wenn man das länger treibt, dann irgendwann, Fettwerte steigen auch, irgendwann schlägt dann eine Krankheit zu. Und das können wir messen mit Insulin, Proinsulin, mit der Leberwerte. Und die Fettwerte messen wir, aber nicht, um das Fett zu senken, sondern um der Leber helfen, besser zu verstoffwechseln.
Okay.
Und dann helfen solche Fenster von der Fettverbrennung. Langer Schlaf als Medizin. Mhm. Dann hilft auch zum Beispiel Dinner Canceling oder Nüchternlauf am Morgen. Das haben wir übrigens mit Bernhard Peters bei der Hockeys. Die haben 120 Nüchternläufe am Morgen gemacht, sind nicht gestorben. Aber das Geheimnis ist, man darf nicht zu schnell rennen.
Ja.
Wenn man zu schnell rennt, dann bringt man sich um.
Ja.
Das sagt der Felix Post so schön, Sport ist Mord bei den Amateuren. Wenn man zu viel zum falschen Zeitpunkt und ohne Regeneration macht und dann danach das Falsche isst. Also ketogen, spannend. Als Episode, als Window, aber der Glykoplan ist leichter praktizierbar. Und am Schluss gibt es eine metabolische Flexibilität Und dann wird es zum Normalfall. Der Genuss wird besser, Appetitverhalten normalisiert sich und es fehlt einem nichts. Man muss nicht mehr verzichten, sondern das Gute führt dann dazu, dass man belohnt wird von ihnen.
Ja, das ist offensichtlich so. Also alle, die in diese Stoffwechsellage auch reinkommen, mit Unterstützung in der Regel, also mit Unterstützung, die berichten auch von echten Benefits. Also nicht nur gesundheitlich, sondern so allgemein Leistungsfähigkeit, was das gesamte Wohlbefinden und so weiter angeht. Das ist natürlich schon unheimlich toll. Grundsätzlich mal die Frage zu noch abschließend vielleicht auch zu dem Thema Ernährungsweisen unterschiedlichster Art. Ob das jetzt vegan ist, vegetarisch, das wird ja mittlerweile auch unheimlich viel praktiziert. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also ketogen, das ist, würde ich sagen, eher so eine Nischenernährungsweise ja. noch, was man mittlerweile viel sieht, ist vegan, vegetarisch zum Beispiel. Gibt es da Tendenzen, bei denen du sagst, nehmen wir mal die zwei noch raus zum Abschluss, da sollte ich supplementieren? Wenn ja, was ist das denn? Also Eisen ist ja immer mal ein Thema oder B12. Ja.
Also wir hatten Erfahrungen mit Menschen, die mit Rohkost unterwegs sind. Und wenn man Rohkost praktiziert und sich das Mikrobiom, die Darmbakterien anpasse, ist das eine Variante. Aber bei der Rohkost fehlen einem alle Substanzen, die erst rauskommen, wenn man es kocht, so sekundäre Pflanzenstoffe. Da muss man aufpassen und das sagen schon die Asiaten, dann kühlt der Darm und der Stoffwechsel ab. Also Vorsicht. Dann gibt es vegetarisch. Sehr gut, das kann man machen. Aber man muss sich bewusst sein, dass dann viele Dinge wie Vitamin B12 und Eisen und so weiter fehlt. Wir haben das gut untersucht, breit mit vielen hundert Kollegen. Und dann muss man Eisen supplementieren. Man muss auf den Vitamin B12-Spiegel achten und auf den Proteinspiegel achten. Viele von den Menschen haben zu wenig Protein. Ich mache noch ein Beispiel. 3 schwer kranke Menschen, die über Jahrzehnte gesund mit Rohkost und vegetarisch gelebt haben, die haben 3-mal am Tag Getreide gehabt, dann Fruchtsäfte, Früchte, Apfel, Birne, Orange, Agave-Dicksaft-Sirup und alle 3 entwickelten eine Krebserkrankung, weil es war zu viel der Kohlenhydrate und im Getreide mit der eigenen Mühle waren noch Pilze. Und diese Pilze und Aflatoxine, die machen dann doppelt krank. Und das zu viele Getreide hat ihren Darm löchrig gemacht. Und diesen Overkill an Getreide mit Gluten, der kann sich im Darm bewerkbar machen oder in der Lunge oder in der Haut oder im Stoffwechsel oder überhaupt irgendwo im Körper. Deshalb Vorsicht mit zu viel. Und jetzt kommen wir zum Veganen. Das birgt eine ganze Reihe an Risiken. Wir erleben jede Woche Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die mit ihrer veganer Strategie Schiffbruch erleiden. Denn die Gefahr besteht dort, dass man zu viel Fruchtzucker hat. Und das sind die Smoothies, häufig Mogelpackungen, viel zu viel Fruchtzucker, zu viel Isoglucose, zu viel Maisstärke. Dann die Säfte, also die Essenz vom Fruchtzucker, das ist der süße Tod, Sweet Death. Das killt den Darm, killt die Mitochondrien, killt das Immunsystem und killt das Gehirn. Die entwickeln Angsterkrankungen. Panikattacken, die können immer schlafen. Einige entwickeln Durchfälle, dann merkt man, dass es nicht funktioniert. Ja. Und die haben gravierende Mangel an Mineralstoffe. Die haben gravierende Mangel an Protein. Und die Diskrepanz, zu viel Fruchtzucker, zu viel Getreide, dann zu viel so halbrohe Linse und Kichererbsen, schädigen den Darm, hemmen die Aufnahme vom Natürlichen und eklatante Entgleisungen, also bis hin Entgleisungen, dann auch eine Essstörung. Deshalb brauchen wir Aufklärung. Wenn jemand so unterwegs ist, ist notwendig, dass er zum Beispiel Algeöl supplementiert, dass er nach dem Eisen achtet, dass er einen Proteinshake nimmt. Du hast ja mitentwickelt auch einen veganen Proteinshake. Und man kann auch mit einem veganen Proteinshake arbeiten. Ich brauche halt ein bisschen mehr davon. Und man muss auf den Darm achten. Und ganz zu Beginn hast du was Spannendes gesagt. Manchmal ist es eben so, wenn man was Gutes macht, macht man es nicht lang genug. Mein größter Fehler. Wir wussten, wir mussten auf den Darm achten mit Probiotika und Präbiotika. Ja. Präbiotika sind Ballaststoffe. Dann ging es unserer Klientin besser und dann haben wir es zu früh abgesetzt. Und dann gab es Schiffbruch. Dann haben wir supplementiert, aber nicht lange genug. Und alle hatten den Benefit, wir waren zu früh zufrieden. Und dann haben wir gemerkt, man muss das länger machen. Mhm. Und die FX-Meyer-Ärzte haben ein schönes Wort für mich. Stellt euch vor, der Darm und das Mikrobiom und der Stoffwechsel ist wie ein Dampfer. Und der hat einen Kurs. Und man kann den Kurs nicht ganz kurzfristig steuern, sondern man muss ihn langfristig steuern. Und dann gibt es Schnellboote. Aber ein Schnellboot kann auch in schmälere Gewässer sich bewegen, aber nicht in denen von der, vom Dampfer. Und deshalb muss man es gut austarieren, sich genügend Zeit nehmen, gut planen, gut koordinieren. Und eines ist gewiss, Supplementation mit den Mikronährstoffen und Omega-3, mit dem, was eben zu wenig da ist, das ist essentiell.
Ja, also das würde ich dir absolut zustimmen, so als kleines Einmaleins, fast unabhängig auch von der Ernährungsweise. Ja. Insbesondere dann, wenn man aus einer, ich sage jetzt mal, konventionellen westlichen Ernährung kommt, dann muss man da erstmal ein bisschen aufräumen und insbesondere die Dampfer, da gibt es vielleicht sogar mehrere von, erstmal auf die richtige Strecke bringen. Genau. Und das langfristig und nicht einfach mal so 3 Monate Kur und danach hoffen, dass alles so bleibt. Ich versuche das mal zum Abschluss der heutigen Folge grob zusammenzufassen. Also ich würde jetzt mitnehmen, unabhängig der Ernährungsweise, bei denen sich schon gewisse Tendenzen auftun, dass man sagt, die kommen unseren Anforderungen der heutigen Zeit auch möglichst nahe, was antientzündliche Tendenzen und so weiter angeht, ist es nie ausreichend gewährleistet, dass wir alle Mikronährstoffe rein über die Ernährung zuführen. Das hat aber, das ist ein multifaktorielles Geschehen, das liegt an der Ernährung selbst, das liegt aber auch an anderen Rahmenbedingungen im Außen, ob das jetzt Stress ist, Sport und so weiter. Also jeder hat so sein persönliches Anforderungsprofil auch. Dafür gilt es also erstmal die richtige Ernährungsweise zu finden. Die kann individuell sein. Die muss im Idealfall gerade in der Umstellungsphase kontrolliert sein über einen kompetenten Berater, der das begleitet. Und in der Regel stellen sich aber trotzdem immer mal wieder Defizite heraus, die man dann ganz gezielt auch über Mikronährstoffpräparate ausgleichen kann. Das ist aber eine eher langfristige Arbeit und Tendenz als ein kurzfristiges, schnelles Handeln. Habe ich das so gut zusammengefasst?
Perfekte Zusammenfassung, ja.
Sehr gut.
Und dann tatsächlich auch ein Monitoring.
Genau.
Also jetzt aktuell bei 2 Bundesligisten, seit dem Trainingslager setzen wir das um. Und da gab es dann 2 Spieler, einen kann ich nennen, Uli Baumann, der macht alles richtig. Da messen wir alles, der supplementiert, der hat einen Lebensstil, der ist ein richtiges Vorbild und er ist ein Vorbild für die anderen. Und dann haben wir eigentlich eine schöne Kontrolle, der macht immer alles richtig. Und er ist ein Vorbild für die anderen, die jetzt auch alles richtig machen. Und er ist ein Vorbild, dass auch jüngere Spieler, die das noch nicht gewohnt waren, umsetzen können. Mhm. Und das muss man ihnen aber vorleben. Wenn man es vorlebt, ist die Compliance hoch. Aber unabhängig von der Ernährungsweise braucht man das. Und eines noch zu der individualisierten Ernährung. Wenn man aus der Ecke vom Äquator kommt, dann hat man eine viel höhere Kapazität, Fruchtzucker zu verwerten. Die dürfen mehr. Aber leider vertragen die gar kein Getreidekleber oder Kuhmilch. Und eine Geschichte noch, der Demba Ba und der Edu Obasi im Jahr 2006-2007, die hatte Heißhunger auf Eis.
Das war Hoffenheimer.
Hoffenheim war das. Ja. Und die haben bei uns in Konstanz, waren 3 von denen da, der Demba war 16 Kugeln Milchspeiseeis. Aber dann verletzt man sich und er kriegt kein Milchspeiseeis. Er darf mehr Früchte.
Also ich bin auch Eisliebhaber im Übrigen, das muss ich gestehen, aber 16 Kugeln, lieber Mann.
Wir machen jetzt unser eigenes Eis. Ja. Aber und jetzt muss man gucken, wer was verträgt. Und dann kann man es timen. Wenn man allerdings falsch ist und es nicht verträgt, hat man wie einen löchrigen Darm und dann verliert man das Gute. Deshalb sollte die Ernährung die Basis sein für die Supplementation und einen gesunden Darm streben wir an, dass dann so viel wie möglich richtig läuft und dann hält man auch lange die Spur.
Es ist nämlich am Ende auch, wenn man supplementiert, in der Regel eine Nahrungsergänzung. Deswegen finde ich den Begriff, auch wenn er manchmal falsch verstanden wird, durchaus richtig. Also die Ernährung bildet die Basis, die muss gut sein. Und wenn es dann noch an was fehlt, aus welchen Gründen auch immer, dann dürfen Sie gerne auch Beratung zum Thema Nahrungsergänzung, Mikronährstoffe in Anspruch nehmen. Aber wenn ich das Fundament nicht schaffe, dann brauche ich auch mit dem Rest ehrlich gesagt nicht wirklich anfangen, weil dann ist das langfristige Ziel trotzdem in Gefahr. Deswegen, Kurt, vielen Dank für die Ausflüge in die verschiedenen Ernährungsweisen. Es war wieder eine spannende Folge heute. Wir haben noch einige sehr spannende Themen, die ich auch aus der heutigen Folge mitnehme für die nächsten Male auf der Agenda. Vielen, vielen Dank für deinen Input.
Vielen Dank, lieber Christian. So macht es doch richtig Freude.